Ja, der kommende Sturm. Nun, der Howard jetzt gerade in diesem letzten Lied, der hat uns so richtig gefühlsmäßig auch emotional mit hineingenommen in diesen Sturm. Man konnte sich das so richtig vorstellen, wie man da auf diesem Boot, auf dem See Genezareth vielleicht oder auch woanders im Weltenmeer, sich da hin und her bewegt und die ganze Kontrolle verliert und wie der Herr dann auf einmal aufsteht und sagt, schweig. Sei still und alles kommt zur Ruhe. Hat herrlich gepasst, dieses Lied. Und das ist ja auch so, die Gemeinde Jesu befindet sich ja im großen Weltenmeer. Wir als Gläubige, als wiedergeborene Christen sind in diesem Weltenmeer der Nationen oft hin und her gewogen. Und dass wir als Gemeinde ja auch als Schiff bezeichnet werden, kommt nicht von ungefähr. Es gibt ja auch dieses bekannte Lied, die erste Strophe habe ich mir hier rausgedruckt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Und sicherlich auch nicht von ungefähr sagt man ja oder beschreibt man ja so architektonisch die Längsräume einer großen Kirche oder Kathedrale oder Dom oder was es auch sei, bezeichnet man ja auch als das sogenannte Kirchenschiff. Wir sind wirklich ja auf einem Schiff unterwegs als wiedergeborene Christen. Und diesbezüglich ist es übrigens auch interessant, vielleicht zu bemerken nebenbei, dass man ja nie darüber liest, dass der Herr Jesus Christus jemals irgendwie auf einen Karren gefahren wäre, beziehungsweise auf einem Wagen, sondern meistens oder oft viel auf Schiffen beziehungsweise auf Booten. Und er ist mal auf dem Esel geritten. Ja, das wissen wir auch, auf dem Eselsfüllen. Ja, aber nicht auf Wagen. Gut, Sie müssen jetzt nicht umsteigen, keine Angst. Aber es ist interessant und das zeigt uns ja auch so ein bisschen diesen Hinweis, was die Gemeinde Jesu ist. Und die vielen Ereignisse auf dem See Genezareth, die kann man ja auch wirklich auch so symbolisch anwenden auf die Gemeinde, wie das der Howard auch gerade getan hat, in diesem wunderschönen Lied. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie denken. Ich glaube, wir stellen alle fest, dass sich weltweit die Wolken verdichten. Es wird grauer. Und man hat den Eindruck, die Wellen schlagen höher und höher. Und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird in eine bestimmte Richtung getrieben. Die letzten 2 Jahre waren diesbezüglich sehr ernst. Ich will jetzt nicht sagen, das kann ich ja nicht, ich bin kein Prophet, ich lese die Bibel und stelle einiges fest und möchte das vergleichen mit unserer Weltzeit, ihr tut wohl, auf das prophetische Wort zu achten, als auf ein Licht. Ich kann nicht sagen, wo wir stehen, wie weit wir schon sind, weiß ich nicht, aber dass sich die Wolken verdichten, dass es grauer wird und stürmischer, ich glaube, das merken wir schon. Jemand bemerkte, nein, Endzeitszenarien braucht man nicht an die Wand zu malen. Sie sind ja schon längst Realität. Von Menschenhand geschaffen. Und jemand anders sagte, da ist ein Sturm am Kommen und sehr wenige sind vorbereitet. Der Apostel Paulus nennt sich selber, er wird auch so genannt durch die Kraft des Geistes in der Bibel, der Apostel der Nationen. Also er war für die Nationen unterwegs, die er auch den Leib des Christus nannte. Das wurde ihm ja in besonderer Art und Weise offenbart. Und seine Geschichte, seine Lebensgeschichte, seine Missionsgeschichte, Passionsgeschichte, seine Bekehrungsgeschichte und schließlich seine Ankunft in Rom in Apostelgeschichte Kapitel 27, 28 stehen irgendwie in analog zur Gemeinde. Er sagt ja auch, Leute, meine Geschichte ist eigentlich die Geschichte der Gemeinde, indem dass er sagt, dass er sich als Beispiel darstellt, seine Bekehrung und die vollkommene Gnade, die er erfahren hat, die stellt er dar für die vielen, die später dann auch zum Glauben kommen können. Also er sagt, wenn ich zum Glauben gefunden habe, der Schlimmste von allen, dann gibt es keinen Menschen, der diese Gnade nicht auch empfangen würde. Und damit ist er in seiner Person einerseits ein Bild für Israel tatsächlich als ein echter Jude, aber er ist in seiner Bekehrungsgeschichte dann auch ein Bild für die Gemeinde Jesu. Und nun, in der Apostelgeschichte Kapitel 27 und Apostelgeschichte Kapitel 28, darum geht es heute Nachmittag eigentlich unter diesem Thema, unter dieser Überschrift, der kommende Sturm. Da ist ja der Apostel Paulus gefangen genommen. Also seine Geschichte beginnt in der Apostelgeschichte Kapitel 9 und sie zieht sich dann durch und Gott sendet ihn aus als Missionar und er erlebt Höhen und Tiefen und Verfolgungen und Streitigkeiten und Anfechtungen jeder Art. Er hat manchmal alle Hoffnung verloren, aber auf jeden Fall, seine Reise endet in Rom. Da muss er sich verantworten vor dem Kaiser. Und es ist übrigens, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, es ist gar nicht so gesichert, dass der Apostel Paulus, als er in Rom ankam und 2 Jahre dann dort in einer Mietwohnung war, aber bewacht von Soldaten, ob er wirklich noch freigekommen ist. Ich weiß nicht, kennen Sie, wir geben ja eine Bibel bekannt oder eine Bibel heraus, die sogenannte Chronikbibel von Karl-Heinz von Heiden. Und da habe ich das nachgelesen. Und auch an anderen Stellen habe ich das schon entdeckt. Manche meinen, ja, der ist dann noch mal frei geworden und unterwegs gewesen. Aber die Bibel selbst gibt gar nicht so hundertprozentige Hinweise dafür. Es ist auch möglich, dass Paulus damals in Rom ankam, 2 Jahre dort in diesem Haus lebte, als ein Gefangener, relativ in Freiheit, aber dass er nach den 2 Jahren sich vor Nero verantworten musste. Und der Nero hat ja die Christen gehasst. Er hatte Sympathie zu den Juden, die ja wiederum den Paulus hassten. Und er wollte es sich mit den Juden nicht verderben. Und da ist es sehr gut möglich, dass Nero ihn da zum Tode verurteilt hat. Und dass sein Leben dann endete nach den 2 Jahren in der Todeszelle. Können Sie mal überlegen. Ich weiß nicht jetzt, ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Aber ich habe da Argumente gelesen, die fand ich ganz interessant. Und nun ist das seine letzte Reise. Die letzte Reise des Apostel Paulus. Ein Vorbild für die Gemeinde Jesu. Und es geht in Richtung Rom. Und meines Erachtens wirft diese Reise, und das ist so interessant für mich, diese Reise wirft chronologisch, in chronologischer Reihenfolge, symbolisch, prophetisch, sagen wir heilsgeschichtlich, Licht auf die Zeit der Gemeinde, der Reise der Gemeinde. Und daraufhin, wie diese Reise endet. Ich glaube, das ist schon eine prophetische Perspektive in der Apostelgeschichte 27, 28. Und von daher, ja, möchte ich Sie jetzt einfach mit auf die Reise nehmen. Ein Schiff, das ich Gemeinde nenne. Ich habe 8 Punkte übrigens, aber relativ kurz. Ich möchte es ja auch nicht zu lang machen. Erster Punkt, die Gefangenen. Der Paulus war ja nicht allein auf dem Schiff, es waren ja 276 Personen, das hat man registriert. Da wurde Bordbuch geführt, ja, wie viele Passagiere jetzt da auf dem Schiff waren. Und unter anderem waren da Gefangene dabei. Es heißt nämlich, Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, also Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, war auch dabei, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Jetzt habe ich mich gefragt, was waren das für Gefangene? Was meinen Sie? Da gab es einen Schiffer, da gab es einen Steuermann, also so einen Kapitän, da gab es Soldaten, da gab es Matrosen natürlich, die Schiffsbesatzung, da gab es den Paulus, den Lukas, noch einen Trichimus oder so ähnlich hieß er und dann die Gefangenen. Und es ist interessant, dass die Bibel nicht sagt, ja, der Paulus war mit diesem Schiff unterwegs oder mit diesem Hauptmann so und so, sondern er sagt, die waren alle mit Paulus unterwegs. Die waren alle mit Paulus unterwegs. Das ist Gottes Heilsgeschichte. Komm da vielleicht noch drauf. Wer waren diese Gefangenen? Wahrscheinlich waren das Gefangene, Sklaven oder von besiegten Völkern oder Verbrecher auch, die nach Rom gebracht wurden, um dort in den Arenen zu sterben. Oder sonst wie hingerichtet zu werden. Und da habe ich mir gedacht, ja, Sprüche Kapitel 24, 11. Errette die zum Tod geschleppt werden, und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Das ist unsere Aufgabe. Sehen wir in ihnen, in den Menschen um uns herum, in den Menschen dieser Welt, nicht auch die Gefangenen des Teufels? Sind sie nicht alle gefangen? Gefangenen Sünden, in Bindungen, in Bosheiten, aber auch gefangen ganz einfach in Hilflosigkeiten und großen Nöten. Wenn man jetzt die Pandemie, wie man sie so nennt, wie viele Menschen sind da gefangen, verzweifelt, wissen nicht mehr aus noch ein. Und nun, sie reisten alle mit Paulus und wurden alle durch den Sturm hindurch gerettet. Alle! Es heißt, und das müssen wir jetzt lesen, und da steht eben auch, dass nicht Paulus mit ihnen unterwegs war als Gefangener, sondern dass die alle unterwegs waren mit Paulus. So dreht Gott den Spieß rum. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, trat in dieser Nacht zu mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor dem Kaiser erscheinen. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Die mit dir fahren. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren, Paulus, die mit dir unterwegs sind. Die werden alle überleben, die werden alle gerettet werden. Ah, ich finde das klasse. Echt. Wissen Sie, was ich glaube? Paulus ist nicht umsonst der Apostel der Nationen geworden, der Apostel des Leibes des Christus, der eigentlich die ganze damalige Welt erreicht hat. Und insofern kann man schon sagen, alle, die dem Evangelium des Paulus Glauben schenken, gehen nicht unter. Wenn wir uns auf dieses Evangelium in tieferer Tiefe einlassen, was Gott diesem Mann offenbart hat, werden wir in der Heilsgewissheit gestärkt. Ja, was sagt er? Das Schiff geht unter, sagt er. Das Schiff geht unter. Ja, das stimmt auch. Kirchengebäude, die werden nicht entrückt. Traditionen, Denominationen, die bleiben alle zurück. Aber wer sich an die Bibel hält als das Wort Gottes, wer von Neuem geboren ist und sich so auf diesem Schiff befindet, der wird gerettet. Jetzt werden Sie sagen, ja, nur gut, das Evangelium des Paulus dürfen wir ja jetzt auch nicht über das Evangelium von Jesus stellen. Das ist schon richtig. Es ist ja ganz klar, dass sich das Evangelium des Paulus auf das Evangelium von Jesus stützt und dass es einfach eine Weiterführung ist des Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Es ist auch ein Evangelium, das ja schließlich Jesus ihm gegeben hat. Das kommt ja vom Himmel, das hat er ja von Christus empfangen. Das hat er sich ja nicht selber ausgedacht, seine Botschaft. Und es ist auch keine Botschaft gegen die anderen Apostel, ja, sondern es steht in Ergänzung zu den anderen Briefen. Aber bitte, ich glaube, das sagen zu dürfen, es steht doch außer Zweifel, dass das Evangelium des Paulus ein überragendes Evangelium ist. Da werden uns Dinge geoffenbart, Geheimnisse, Tiefen. Denken Sie nur mal an die Entrückung. Das finden Sie nirgends anders. Tiefen in, ich erinnere mich noch an die letzten Gebetsstunden auch mit Philipp Ottenburg über den Epheserbrief. Ja, wo finden Sie sowas? Wenn man da mal drauf eingeht, wenn man sich das mal hineinzieht, so, oh, unglaublich, unglaublich. Er hat eine besondere Offenbarung, die ihm Gott gegeben hat. Und wenn wir darin wachsen, dann wachsen wir in der Heilssicherheit und in der Heilsgewissheit. Alle, Paulus, wer mit dir unterwegs ist, wird nicht untergehen. Die kommen alle ans Ziel. Natürlich gilt das der ganzen Bibel, das ist ja klar. Ich hoffe, ich appelliere daran, dass Sie mich da verstehen. Es gilt dem ganzen Alten, ganzen Neuen Testament, aber eben, ich muss es immer wieder so sagen, weil ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch betonen, ich habe eine Passion für diesen Mann Paulus bekommen, weil es ist einfach unglaublich, wie Gott diesen Christusmörder, ja, gerettet hat und was er aus dem gemacht hat und wie er ihn beauftragt hat und was er ihm geoffenbart hat. Es ist unglaublich, unglaublich. Ja, wer mit Paulus unterwegs ist. Zweiter Punkt, die Ruhe vor dem letzten Sturm. Und als wir mit Mühe daran entlang fuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lycäa war. Also Paulus war jetzt unterwegs mit diesem Schiff und all den anderen 275 Personen. Und ja, die kamen da an einem Schönhafen an. Die Scofield-Elberfelder Bibel, die ich benutze, die schreibt Guthafen. Ich denke, das kann man auch so austauschen vielleicht. Ja, Schönhafen, Guthafen. Schön ist ja was Gutes, oder? Und was Gutes ist oft auch schön. Ja, und da heißt es in diesem Zusammenhang, und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen gewissen Hafen, Schönhafen genannt. In dem Zusammenhang heißt es, wir können ja nicht die ganzen beiden Kapitel lesen, das würde zu lange dauern, aber in diesem Zusammenhang heißt es, dass sie zunächst einmal eigentlich nur so ein bisschen schleppend vorankam. Es war eine gute Antrittsfahrt, aber dann ging es schleppend voran. Die Winde waren ihnen zum Teil entgegen und sie kamen nur mit Mühe vorwärts. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja auch vielleicht dieser Guthafen. Ja, dieser Guthafen ist doch vielleicht auch ein Bild für die gute Gnadenzeit, die wir jetzt erleben oder erlebt haben oder die vielleicht hinter uns liegt. Dieser Guthafen, das war ja noch die Zeit vor dem Sturm. Sie verstehen mich, ja? Das war ja noch die Zeit vor dem Sturm. Also ich sage mal jetzt in Anführungsstriche symbolisch, das war die Zeit vor der Trübsal. Und die Zeit vor der Trübsal ist Guthafen. Schönhafen. Obwohl das auch nicht einfach ist, die 2000 Jahre, die hinter uns liegen, der Gnade. Die Errettung, ja, das ist gut, Guthafen, Schönhafen. Aber die Gemeinde Jesu kam oft nur schleppend voran, die Winde waren ihnen manchmal sehr stark entgegen und dann gab es wieder bessere Zeiten, es gab wieder schlechtere Zeiten und manchmal hatte man den Eindruck, das Gemeindeschiff bleibt stehen, aber dann kam es wieder zu Erweckungen und Reformationen, ja? Also so ist das hin und her gegangen in diesen letzten 2000 Jahren. Das hat also die Kirchengeschichte erlebt und das erleben wir ja praktisch auch in unserem kurzen Leben, nicht? Da haben wir Höhen, da haben wir Tiefen, da geht es uns gut, da gelingt uns alles, da sind wir frei und befreit und, ach, und wir könnten Bäume ausreißen. Und dann gibt es Tage, da kommen wir kaum vorwärts, schleppen wir uns wie die alten Knacker, oder wie sagt man, ja? Schleppen wir uns durchs Leben und haben keine Lust mehr und sind angefochten und die Trübsal drückt uns und ach und Anfechtungen etc. und so weiter. Und dann gibt es wieder gute Zeiten, das gehört zu unserem Leben. Ja, jetzt kommt drittens der Eintritt in die letzte Phase. Also bis hierhin hatten wir jetzt Gutphasen. Gnadenzeit. Mehr oder weniger angefochten. Aber Gnadenzeit, Guthafen, Schönhafen, ja, wunderbar. Und jetzt kommt der Eintritt in die letzte Phase. Das eine war die Ruhe vor dem letzten Sturm. Das ist die Zeit vor der großen Trübsal, mehr oder weniger ruhig. Und jetzt der Eintritt in die letzte Phase. Und auf einmal heißt es, das letzte war noch der Guthafen. Und jetzt plötzlich heißt es ganz anders. Und das ist alles chronologisch, ich finde das interessant. Da aber viel Zeit verflossen war, hören Sie, da aber viel Zeit verflossen war und die Fahrt schon unsicher wurde, auf einmal wurde es gefährlich. Ganz leise, aber man merkte, oh oh, jetzt kommen wir in eine andere Phase der Weltgeschichte. Es wird gefährlich, weil auch die Zeit des Fastens schon vorüber war, ermahnte Paulus sie. Da aber viel Zeit verflossen war. Ja, wenn ich das jetzt mal heilsgeschichtlich anwende, wir feiern heute 2022, Guthafen, in Anführungsstrichen natürlich. Es ist viel Zeit verflossen. Und plötzlich, der Sturm ist noch nicht da. Der eigentliche Sturm ist noch nicht da. Ich sage mal, die eigentliche Trübsal ist noch nicht da, aber es heißt, und die Fahrt wird plötzlich unsicher. Unsicherheiten? Denken wir mal zurück, 2 Jahre. Unsicherheiten? Und wenn ich jetzt mal Guthafen, ich darf das ja auch sicherlich ein bisschen anders noch anwenden, ich möchte Guthafen auch mal anwenden auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das sind jetzt, wie viele Jahre sind das jetzt? Über 70 oder was, ne? Sag mal, um die 70. Bin schlecht im Rechnen. Um die 70 Jahre. Bitte? Über 70, ne? Danke, Freddy. Ja. Da hatten wir Guthafen. Wir hatten doch, also ich habe jetzt noch mit unseren Kindern gesprochen. Wir saßen am Feuer und hatten uns unterhalten und so. Und dann sagten die Kinder, Mensch, ihr habt doch eigentlich das Schöne alles schon hinter euch, im Positiven, was aus unseren Kindern wird. Puh. Ja, ich sage tatsächlich, wir sind geboren in dem Wirtschaftswunder, ne? Ob in Holland oder in der Schweiz, in Deutschland. Die Industrie kam, also fast jeder hatte oder hat ein Auto, Essen und Trinken im Überfluss, sozial abgesichert, medizinische Versorgung, also auf dem Höchststand. Also und ich habe das Jahrzehnte erlebt in meiner Generation. Bin 1955 geboren, ja, dann 60, 70, 80er Jahre. Boah, ich hatte ein Leben in Saus und Braus, also, ne? Auch mit Höhen und Tiefen, ja, natürlich. Und plötzlich, ich sage es noch einmal, so seit 2 Jahren, hat sich das Blatt so gewendet. Die Fahrt wird unsicher. Alles steht auf wackeligem Boden, weltweit. Die ganze Welt ist verunsichert. Ich meine, ich muss Ihnen das jetzt gar nicht so zitieren, weil Sie wissen da vielleicht mehr als ich. Man liest es ja jeden Tag, man hört, man sieht es. Eine Wirtschaftskrise bahnt sich an. Die Inflation nimmt bereits zu. Lebensmittel werden bereits langsam teurer. Das kann man ganz besonders in Deutschland beobachten. Man hört von Ernteausfällen. Man wird gewarnt, schon öffentlich gewarnt vor kommenden Stromausfällen und was das bedeuten könnte. Lieferungsengpässe, plötzlich kommen keine Materialien mehr an. Die mündigen Bürger, oder besser gesagt, die Mündigkeit des Bürgers wird ihm scheibchenweise abgeschnitten, ganz langsam. Ja? Kaufen und Verkaufen wird auf einmal abhängig gemacht von Zertifikaten. Parteiungen und Spaltungen in der Gesellschaft, aber nicht nur in der Gesellschaft, sondern bis in die Gemeinde und bis in die Familie hinein. Pro und Contra, sagen wir mal, Pro-Impfung, Gegen-Impfung, Feste feiern, die einen kommen, die anderen nicht. Streit zwischen den besten Freunden, Familien klappen auseinander nur wegen so einem Firlefanz. Eine Tochter von mir erzählte, sie waren mit den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt in Zürich. War alles abgeriegelt. Die mussten alle ihre Zertifikate zeigen. Und dann kriegten sie ein rotes Band am Arm. Damit, wenn sie mal rausgehen, dann nicht wieder geprüft werden müssen, sondern gleich rein können. Und dann sagt unsere Tochter, sie sagt, Papa, da stand eine alte Frau mit einem Rollator. Und die hat den Wachmann da angefleht. Lassen Sie mich doch, nix, weg hier. Das blutet doch das Herz. Als wir zurückkamen aus den Weihnachtsferien jetzt, wir hatten eine Woche Weihnachtsferien, da kamen wir zurück und wir hielten da noch, machen wir immer traditionell, wir halten dann immer noch bei McDonald's an, wegen den Enkelkindern. Und auch Zertifikat wird verlangt. Ja, kaufen darfst du schon da oben, aber essen nicht. Kinder dürfen essen oder die eben das Zertifikat haben. Da stand ein Teil von uns, die Kinder und andere konnten oben warm essen und wir standen da unten in der Kälte, haben uns einen abgefroren. Ja, habe ich gedacht, du, wenn wir jetzt im Krieg lebten, könnte ich das ja alles verstehen. Aber diese Partei und viele, viele saßen in ihren Autos, haben das Essen genommen und haben es in ihre Autos mit reingenommen, um dort zu essen. Das macht man heute mit den Menschen. Ehe man sich versieht, nicht wahr? Registrierungen, da steht Wachpersonal vor den Gebäuden, das gab es das letzte Mal, also Entschuldigung, ja? Gut, ich möchte das gar nicht alles so schlecht malen jetzt, ich meine, man ist ja besorgt und auch der Staat, verstehen Sie mich nicht falsch, ist ja besorgt für die Gesundheit der Bürger. Und darum sind ja Maßnahmen auch gerechtfertigt. Aber alles, was damit zusammenhängt, diese Unsicherheiten. Man sagt übrigens auch, dass der Einfluss des Marxismus auf die ganze westliche Welt und speziell auch auf Israel sehr zunimmt. Flüchtlingswellen. Neue Welt- und Wirtschaftsordnung, da redet man ja schon lange drüber. Und jemand meint, zuerst kommt es zur Demontage und dann kommt es zu einer neuen Montage. Kennen Sie das Gedicht? Das eilende Schiff, es kommt durch die Wogen wie Sturmwind geflogen, voll Jubel ertönt's vom Mast und vom Kiele, wir nah an dem Ziele. Der Fährmann am Steuer spricht traurig und leise, wir segeln im Kreise. Und mir schrieb ein bekannter Bruder, den ich schätze, das kann ich Ihnen auch zeigen, das, was wir heute haben, ist die Vorstufe dessen, was kommt und vor der Tür ist. Jesus sagt das ja in seiner Endzeitrede, wenn ihr das seht, so wisset, dass es nahe vor der Türe ist. Das, was heute die Menschen in Ratlosigkeit und Ruin treibt, gab es noch nie. Wirtschaftszusammenbruch in Tourismus, Gastronomie, Kleingewerbe, Autoindustrie, dafür Hochwasser, Hurrikans, Zyklone, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hitzeperioden, Trockenheit, für die Schifffahrt zu wenig Wasser und so weiter und so fort. Gut, auf der anderen Seite weiß man, es werden auch viele neue Firmen gegründet. Aber das zeigt die ganze Not. Das Hin und Her, die Leute suchen nach einem Strohhalm. Und dann habe ich etwas zugeschickt bekommen aus einer Zeitschrift. Da heißt es, der Niedergang großer Teile der Schweiz, mag er auch langsam vonstatten gehen, ist Teil des entropischen Niedergangs Europas. Unsere große Zeit liegt hinter uns. Lasst uns den bunten Sonnenuntergang genießen. Die Nacht Europas hat längst begonnen. Ich glaube das auch. Die Endzeitereignisse, wo wir auch hingucken, was wir auch beobachten, die Endzeitereignisse der Offenbarung nehmen Konturen an. Ich glaube, nie wurden wir dermaßen an die Ereignisse der Offenbarung erinnert, als in den letzten 2 Jahren. Nicht? Das ist, als wenn Gott unseren Schopf am Schopf packt und sagt, guck mal, drückt unsere Nase auf die Offenbarung. Da, wisst ihr, wo es hingeht? Noch nicht. Nein, ich sage auch nicht hier, dass die Registrierung oder Zertifikat oder Impfung, dass das jetzt ein Mahlzeichen wird oder so. Überhaupt nicht. Aber wir sehen, was plötzlich möglich ist, ja? Und wie die Weltbevölkerung da gedrillt wird. Und darum kommen wir zum 4. Die rettende Macht der Prophetie. Das ist ja interessant. Also zuerst die Gefangenen, dann da auf dem Schiff. Und dann der Guthafen, alles noch mehr oder weniger, ja, so eine schöne Zeit und so. Und dann auf einmal wird die Fahrt unsicher. Und in diese unsichere Zeit spricht jetzt der Apostel Paulus hinein. Er steht auf und er sagt, Leute, ich sag euch was, hier. Und er sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Männer, ich sehe. Das ist Prophetie. Er trägt das prophetische Wort auf den Lippen und er macht aufmerksam und er zeigt in eine Richtung, Leute, da kommt was auf uns zu und die, ach, pappelapapp, du Heini, du Gefangener. Genau ist das, das ist ja das Problem, nicht wahr, das wir heute haben, das feste prophetische Wort. Das gibt die Richtung an, das warnt die Welt und das warnt auch die Gemeinde. Das feste prophetische Wort gibt uns Licht für unsere Zeit und weist in die Zukunft. Es ermutigt uns doch auch. Es tröstet uns. Es macht uns aufmerksam auf das neue Land. Harre meine Seele, harre des Herrn. Es macht uns aufmerksam auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Darauf, dass einmal all dieses Leid zu Ende ist. Das prophetische Wort verkündigt uns in der Bibel, wo die Rettung zu finden ist. Nur in ihm, in Jesus. Aber ihm wird nicht geglaubt. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Steuermann, das war die Regierung. Der Schiffsherr, das waren die Wirtschaftsbosse. Und dem glaubte man. Die gaben den Kurs an. Die wollten nicht hören auf das, was Paulus sagte. Ich erwähnte ja schon, auch dieser Gefangene. Ich will nicht in Frage stellen, dass die es gut gemeint haben. Natürlich haben die es gut gemeint, von ihrer Perspektive her. Das waren ja Fachleute, nicht wahr? Der Steuermann und der Schiffsherr, das waren ja Fachleute. Der Kapitän, das waren ja Fachleute. Sie haben das nicht einfach so abgewunken, aber sie haben aufgrund ihrer Recherchen, aufgrund ihres Wissens, aufgrund ihrer Kenntnisse und Erkenntnisse, die aber nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben, haben die versucht, den Kurs anzugeben. Und das gelang eben nicht. Das gelang eben nicht. Wer keine Orientierung sucht im Wort Gottes bei Jesus Christus, der ist orientierungslos. Und so steht jeder Mensch in Lebensgefahr, der sich nicht an das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus hält. Jeder Mensch. Du kriegst dein Leben selbst nicht in den Griff. Das schaffen wir nicht. Also was braucht unsere Zeit? Unsere Zeit braucht das feste prophetische Wort. Auch wenn man uns auslacht, auch wenn man uns nicht glaubt. Auch wenn man mehr den, was weiß ich, Wissenschaftlern und allen möglichen, die ich gar nicht in Frage stelle, die brauchen wir ja schließlich. Die sind ja nützlich und wichtig. Aber das Wort Gottes ist nützlicher und wichtiger. Das Wort Gottes ist das Leben. Es benötigt heute Rufer, die auch sagen, Leute, ich sehe, wo es hingeht. Die Bibel sagt es uns. Auch wenn man uns nicht glaubt. Außerdem, in diesem prophetischen Wort, das ist ja das Schöne bei Paulus, er droht ja nicht nur, er mahnt ja nicht nur, er sagt, Leute, ich sehe die Schifffahrt, also die wird jetzt hier, ja, ist ganz schlimm, was da auf uns zukommt. Nein, im weiteren Verlauf, wenn man das alles liest, Apostelgeschichte 27, er verkündigt Prophetie, aber er ermutigt unglaublich, er tröstet unglaublich. Wir kommen ja da noch zu, das gehört ja eben auch dazu. Wir haben doch eine Hoffnungsbotschaft zu bieten. Und das ist so schön, wie der Paulus das auch auslebt, was er predigt. Also ich hab mich da versucht hineinzuversetzen, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, hätte. Ja, er vertraut, er sagt, ich vertraue diesem Gott. Er betet, er sagt, der sagt den 175 Leuten da, Gefangene, Sklaven, hartgesottene Matrosen, Soldaten, also die Schlacht gewohnt waren, nicht wahr? Kapitän und was weiß ich nicht alle. Da sagt er denen doch, Leute, ihr habt jetzt so lange nicht gegessen, komm, jetzt müsst ihr unbedingt mal was essen. Dann sterbt ihr an Hunger statt an Sturm. Und da bricht er vor denen, das Brot steht auf und betet. Vor 275 ungläubigen, oder fast, ungläubigen Menschen, ich meine, Lukas war gläubig, ja, und der Trichibus auch. Vielleicht noch andere, aber die meisten doch eben nicht. Weil ich dachte, puh, traue ich mich das? Traue ich mich das? So im Lokal, ne, mach für so. Herr Signit, speis an. Und zu Hause beten wir noch intensiver, ne? Naja. Sind wir Christen, an die man sich anlehnen kann, die Orientierung geben, die mutig sind? Wissen Sie, eine Menschheit ohne wahren Lebenssinn hat Angst. Wer doch Jesus angehört, ruht in der Gewissheit seiner Zukunft. Und das hatte mir Robert, du hattest mir das geschickt, den zweiten Abschnitt hier, den habe ich dann auch mit eingebaut. Schwere Zeiten der Gegenwart dürfen durch die berechtigte Erwartung zukünftiger Freuden erträglicher werden. Das ist doch wirklich eine wunderbare Botschaft. So, und jetzt der fünfte Punkt. Der Sturm bricht auf. Wir sahen die Gefangenen an Bord. Wir sahen diesen Guthafen, wo alles noch toll verlief. Dann plötzlich werden die Zeiten unsicher. Es wird verkündigt, aber man glaubt nicht. Man glaubte nicht, was Paulus sagte. Man glaubte lieber dem Schiffsherrn und dem Steuermann. Und jetzt kommt der Sturm. Jetzt kommt er. Jetzt ist er da. Interessant ist der Name. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Wirbelsturm, Eurakilon genannt. Schlachterbibel schreibt Euroklidon. Das Wort ist zusammengesetzt aus zwei, oder ja, eigentlich aus zwei Wörtern, nämlich aus Euros und aus Klydos. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. Ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, habe gesagt, ja, dass da ausgerechnet Euro drin vorkommt. Ja? Gut, Sie können jetzt sagen, dass Spekulation, dass Zufall ist. Ich lasse das auch stehen. Ich möchte da jetzt auch nicht übertrieben wirken. Aber es ist doch interessant, dass das alles so... Ja, die Bibel ist einfach zeitlos. Das merken wir. Ne, da gab es schon Euro, da gab es den Euro noch nicht. Ja, also wer weiß, welcher Sturm auf Europa und die dazugehörenden Länder, vielleicht auch Amerika und so weiter, Kanada, Australien, noch zukommt. Ich erinnere nochmals an die Worte, unsere große Zeit liegt hinter uns, lasst uns den bunten Sonnenuntergang genießen. Die Nacht Europas hat längst begonnen. Und die Folge war dann, das liest man dann in den nachfolgenden Versen, Vers 14 bis 21 von Kapitel 27. Ich fasse das nur mal zusammen, was da alles dann gebracht wird. Also der Wirbelsturm war so grausam, die haben die totale Kontrolle verloren über alles. Da war keine Rettung mehr in Aussicht. Sie suchten verzweifelt nach Hilfsmitteln. Die wollten sogar das Schiff umgürten, damit es zusammenhält. Habe ich auch gedacht, ja, das will man in Europa auch. Da will man alles zusammenkitten, ne? Die Europäische Union. Alles irgendwie versuchen und man irgendwo merkt, das klappt gar nicht. Das bricht alles auseinander. Ja? Und man will versuchen, zu umgürten, festzuhalten und jeder spielt seine eigene Rolle. Schließlich warfen sie die Ladung über Bord. Alles ging den Bach ab. Die ganze Wirtschaft auf dem Schiff. Sahen keine Sonne mehr und keine Sterne, war kein Licht mehr. Sonne und Sterne stehen oft auch für Regierende in der Bibel. Da waren keine wirklich Regierenden mehr, die noch was rumreißen konnten. Alle litten gleichermaßen unter diesem Sturm. Kein Hoffnungsschimmer. Zuletzt heißt es, dass sie alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben. Tja. Wer keinen Halt hat, auch persönlich in den Stürmen des Lebens, ist buchstäblich haltlos. Die Psychotherapeuten sagen, dass ihnen in den letzten zwei Jahren, manche sagen, die Bude eingerannt wird. Die werden dann nicht mehr Herr ihrer selber. Manche sagen, ich drehe bald selber durch. Ich werde nicht mehr Herr der Lage. Die Menschen sind in so großer Not, in inneren Stürmen und Ängsten. Aber Jesus gibt den Halt, den du brauchst, den die Gemeinde braucht. In ihm, das ist ja so schön, kommst du durch den Sturm in das neue Land. Und da lesen wir jetzt sechstens, die Ermutigung. Also zuerst der Guthafen, die gute Zeit, dann die unsichere Zeit, die Botschaft, die verkündigt wird, der man nicht glaubt, und dann schließlich bricht der Sturm auf. Ich glaube, chronologisch geht das genau in dieser Reihenfolge mit unserer Welt. Der große Heilsplan Gottes in der gesamten Bibel zeigt uns genau das auf, was hier im Kleinen vorgezeichnet, skizziert wird. Und jetzt heißt es, ermutigend, und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Mitten im Sturm, sagt er das. Denn kein Leben von euch wird verloren gehen. Was für eine Botschaft. Alle, die mit ihm auf dem Schiff sind. Nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, trat in dieser Nacht zu mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser erscheinen und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Zweimal sagt er das. Denn Ich vertraue Gott. Wo liegt der gute Mut, den wir in unserem Herzen haben dürfen? Nicht in den Dingen dieser Welt, in den Schätzen dieser Welt, in dem, was uns die Welt bietet, sondern unsere Ermutigung liegt alleine im festen Wort Gottes, in dem Evangelium Jesu Christi, in seiner Person, in seiner Tat, auf Golgatha, in seinem Kommen, Weihnachten, seinem Leben, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Da liegt unser guter Mut, in seinem Versprechen, dass er wiederkommt. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir in den Adriatischen Meer umhertrieben, vermuteten die Matrosen gegen Mitternacht, dass sich ihnen ein Land nähere. Haben Sie was gemerkt? Mitternacht. Mitternacht. Und auf einmal kommt ein neues Land in Sicht. Das haben sie noch nicht gesehen. War ja Sturm, wie verrückt. War ja diesig, war ja Nacht. Aber so ein bisschen Konturen konnte man auf einmal erkennen. Ja? Aber wir sehen, Gott hat alles unter Kontrolle. Sturm, Schiff, Besatzung. Gerade, es ist so klasse. Leute, das ist so klasse. Gerade dort, wo der Mensch alle Kontrolle verliert, benutzt der Herr all diese Dinge für sein Ziel. Alles, noch so negativ. Noch so negativ. Mitternacht. Siehe, der Bräutigam kommt. Die Konturen tun sich an, zeigen sich an. Neuland ist in Sicht. Ein neuer Tag bahnt sich an nach Mitternacht. Leute, lasst uns Mitternachtsrufer sein. Siehe, der Bräutigam kommt. 7. Vorletztens. Die Anker dieser Welt und Gottes Anker. Das finde ich auch interessant, ja? Und da sie fürchteten, wir könnten auf felsige Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Also sie sehnten sich eine neue Zeit herbei. Und sie warfen 4 Anker aus. Ach, was sehnen sich die Menschen gerade jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise nach einer neuen Zeit. Ne? Schon 2 Jahre. Oh, dass das doch endlich mal aufhört. Und dass doch endlich eine neue Zeit kommt und dass es wieder besser wird und dass wir wieder frei werden, frei wie wir vorher waren. Vielleicht kommt es ja, vielleicht auch nicht. Aber eines Tages kommt dieser Sturm, der in der Bibel angedroht wird, und zwar in der Offenbarung. Wir wünschen uns einen neuen Tag, die Wiederkunft Jesu Christi, dass die Nacht endlich durch ist. Auch fürs persönliche Leben. Wie viele Menschen hocken da in ihrer großen Not und Hilflosigkeit und Einsamkeit und wünschen sich, eine alte Frau, so eine liebe, nette, gläubige Frau bei uns im Seniorenzentrum, die sagt mir immer, oh, Herr Lied, Herr Jesus hat mich immer noch nicht geholt. Und ich sehne mich doch so nach ihm. Und dann sehe ich sie wieder und dann sagt sie, ja, Herr Lied, ich bin immer noch da. Was für eine Hoffnung, nicht wahr? Haben doch Christen. Also, die Welt, unsere Gesellschaft, politisch, aber auch ganz rein persönlich, wir sehnen uns danach, Halt zu bekommen. Wir sehnen uns nach einem neuen Tag, nach Licht, nach Veränderung der Zeiten zum Guten hin, aber aus eigener Kraft werden wir es nie erreichen. Da werfen die doch glatt da 4 Anker aus. Das muss ganz schön ein Schiff gewesen sein, ne? Da denke ich so an die 4 Enden der Erde. 4 Anker. Die Menschen suchen Halt im großen Weltenmeer und man versucht, sich selbst zu helfen, sich selbst zu retten mit weltlichen, irdischen Dingen. Mit 4 Ankern meint man jetzt, die Rettung zu haben oder hofft zumindest darauf. Doch die Ratlosigkeit nimmt zu. Erinnern Sie sich noch daran, an die Sprüche, wir machen das selber, yes, we can, ja, wir schaffen das. Das sind die Anker dieser Welt. Aber ich sage Ihnen, Organisationen, politische Programme, Kirchengebäude, die werden alle untergehen. Die Anker dieser Welt nützen nichts. Dieses Schiff, auf dem Paulus sich befand, zerbarst doch. Und zwar total. Dann sollten im weiteren Verlauf die Gefangenen getötet werden, damit die nicht fliehen oder irgendwas. Aber Gott hat dem Paulus gesagt, Paulus, alle, die mit dir auf dem Schiff sind, alle, die mit dir fahren, werden überleben. Ah, klasse. Klasse. Und alle 276 Personen erreichten das rettende Ufer. Also das ist ja dermaßen schön, dass Gott das so gemacht hat, ja? Also da müssen Sie sich mal vorstellen, so ganz praktisch, da wurden, als die alle auf dem Schiff gingen, da in diesem Hafen vor der Fahrt, und da wurden alle registriert, Name, Ding, Bum, Bum, Gefangene, der Matrose, da, genau 276 Personen. Und jetzt müssen die durch diesen katastrophalen Sturm, manche können noch nicht einmal schwimmen, und Paulus sagt, wer nicht schwimmen kann, der soll sich an irgendwelche Planken, Bretter, Balken festhalten, und die schwimmen können, sollen einfach schwimmen. Und am Schluss, da sind die da alle auf der Insel, und dann fangen sie wieder an, ja gut, 276 Personen sind wir gewesen. Rede ich zu schnell? 276 Personen sind wir gewesen. Steht hier auf dem Logbuch oder was es ist. Jetzt zählen wir mal nach. Wie viel sind da jetzt noch da? 276. Alle. Alle erreichten das Ziel. Und wissen Sie warum? Weil Paulus auf einen anderen Anker setzte. Nicht auf die vier Anker der Welt, die Halt suchen in der Welt, im Weltenmeer. Er suchte Halt in dem Anker, in dem Glaubensanker. Und er sagt, ich hatte es ja schon erwähnt, er sagt, deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott. Entschuldigen Sie, aber da geht's mir über. Da muss ich laut werden. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass er es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Mensch, ist das eine Botschaft, dass wir das sagen dürfen, mitten in dem Zeitgeschehen. Wir vertrauen Gott, wir vertrauen der Bibel, und hier möchte ich ganz persönlich die Frage an Sie stellen. Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Vertraust du seinem Wort? Ich glaube daran, was er zugesagt hat, das führt er auch aus. Und wenn ich zurzeit nichts merke, ja, und da war er noch, da war noch das Schiff noch nicht kaputt, das kam noch, da hätte er auch sagen können, oh. In diesen schweren Zeiten ist es doch so wichtig, Gottes Zusagen zu vertrauen. Deshalb steht das Festhalten übrigens am Wort Gottes, das ist interessant, das Festhalten am Wort Gottes steht in Verbindung mit einer Schifffahrt. Hier, Hebräer 2,1. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Ja, was kann dann abgleiten? Skipisten gab es nicht. Ein Schiff kann abgleiten, oder? Das ist hier gemeint. Die Gemeinde ist ja wie so ein Schiff. Also die sich darauf befinden. Haltet fest am Wort, damit ihr nicht abgleitet. Der Mensch braucht einen Anker. Er braucht einen Anker, der im Himmel festgemacht ist. Direkt bei Gott selbst. Und, Halleluja, das ist die Botschaft, den gibt es. Diesen Anker gibt es. Wir brauchen nicht die vier Anker der Welt. Es gibt einen Anker bei Gott, der bei ihm selber festgemacht ist im Himmel. Und der heißt Jesus Christus. Und darüber steht geschrieben über die Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Da heißt es, damit wir durch zwei unwandelbare Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen würde, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer gegangen ist, hineingegangen ist, der Hohepriester geworden ist nach der in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also wenn man das jetzt mal so liest hier, zwei unwandelbare Dinge. Gott ist unwandelbar. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Er ist absolut treu und zuverlässig. Nicht wahr? Und da haben wir einen starken Trost hin. Da dürfen wir Zuflucht nehmen. Da dürfen wir diese vor uns liegende Hoffnung ergreifen wie einen festen Anker, der aber nicht in dieser Erde festgemacht ist, sondern im Himmel. Bei Gott in seiner Zuverlässigkeit und Güte. Jeder, der an Jesus glaubt und in ihm verankert ist, wird nicht untergehen. Das ist das Schöne beim Paulus. Dem Paulus wurde gesagt, Paulus, du gehst nach Rom aus, sagt ihm Gott. Und die Verantwortlichen da in Caesarea, Agrippa und Festus und so, ja, die konnten das nicht verhindern. Auch nicht die frommen Juden in Jerusalem, die ihn töten wollten. Auch nicht die Soldaten, die die Gefangenen töten wollten. Nein, klappte alles nicht. Auch der Sturmwind nicht, auch der Schiffbruch nicht. Auch die anschließend, wir kommen nachher darauf, Giftschlange, die ihn biss, nicht. Gott hat gesagt, du gehst nach Rom und Gott sagt dir, da ist dein Ziel. Und da bringe ich dich hin. Den Satz wiederhole ich. Die ganze Reise des Paulus führte zur Erfüllung der Wege Gottes. Ich wiederhole, ja? Die ganze Reise des Apostel Paulus führte zur Erfüllung der Wege Gottes. Klasse. Jesaja 43, 16. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, durch die Weltereignisse hindurch. Und jetzt der letzte Punkt, Neuland. Neuland. Ich kann jetzt nicht alles lesen, aber so ein paar Bibelverse greifen wir jetzt raus. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Manche meinen, das sei Malta gewesen, ist aber umstritten. Andere glauben eher, es sei die westgriechische Insel Kephallenia. Ist aber auch nicht so wichtig jetzt, heilsgeschichtlich, ja? Kephallenia ist wahrscheinlich eher richtig. Und auf dieser Insel wurden sie dann von den Inselbewohnern freundlich aufgenommen, heißt es in Vers 2. In Vers 3 heißt es denn auf einmal, als aber Paulus eine Menge Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Es handelte sich wahrscheinlich um die 90 cm lange Sandviper oder Sandotter, die es auf Kephallenia übrigens gibt oder gab, auf Malta wahrscheinlich nicht. Und man sagt, das ist die giftigste Schlange Europas. Ja. Dann geht es weiter. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Ne? Markus Kapitel 16, ne? Missionsauftrag. Dann, es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herzu und wurden geheilt. Was kommt nach dem Sturm? Neuland. Ein neuer Tag. Neues Licht. Der Herr kommt zurück. Und dann bricht eine neue Zeit ein mit seinem Kommen, ja? Das messianische Reich. Und ich glaube persönlich, diese Zusammenhänge erinnern prophetisch, heilsgeschichtlich an diese kommende Zeit und hängen mit der großen Wichtigkeit der Wiederkunft Jesu zusammen. Denn mit seinem Kommen beginnt der neue Tag. Und ich habe mal so zusammen, ein bisschen zusammengefasst, mehrere Dinge erinnern im Gesamttext an das messianische Reich. Einmal die Aussage, um Mitternacht kam das neue Land in Sicht. Das ist schon mal so, ne? Siehe, der Bräutigam kommt. Nach der langen Nacht auf dem Meer und dem Schiffbruch kam also dieser neue Tag. Melite heißt übrigens Honigfluss. Ein Land, worin Milch und Honig fließt, das wird da wieder kommen. Im messianischen Reich. Und die Schlange? Wo endet die? Im Feuersee. Die will den Paulus noch beißen. Finde ich übrigens klasse, ne? Das Vorbild von Paulus. Ne? Der hat sich nicht dienen lassen, der hat mitgedient, der hat auch gearbeitet. Und reisig zusammengesucht, ja? Und aufs Feuer geworfen. Und da kommt die Schlange und beißt ihm, hängt ihm richtig an der Hand. Ja, der Teufel, die alte Schlange, die will uns beißen. Aber die wird gebunden und später das Ende der Geschichte für diese Schlange ist der Feuersee. Finde ich ein herrliches Bild. Und dann kommt die Freundlichkeit der Inselbewohner, so wie im Sinne von Frieden. Ja, Frieden auf Erden. Und dann die Wundertätigkeit, dass plötzlich der Paulus da wieder auftritt und viele gesund macht. Und die Bibel sagt es ja selber, dass Zeichen und Wunder zu den Kräften des zukünftigen Zeitalters gehören, gar nicht zu unserem. Ja, das steht übrigens in Hebräer Kapitel 6, Vers 5. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber Hebräer Kapitel 6, Vers 5, da steht, dass die Zeichen und Wunder, die Kräfte der Zeichen und Wunder stehen, nicht wahr, für das zukünftige Zeitalter. Darum hat Jesus, der schon das messianische Reich bringen wollte, am Anfang seines Lebens so viel Zeichen und Wunder getan. Das Reich ist doch zu euch gekommen, hat er gesagt. Und das wird dann wieder passieren, jetzt im Gemeindezeitalter nicht so sehr. Das ist nicht der Vordergrund. Jetzt haben wir den Vordergrund des Heils an und für sich, ja, der Vergebung, der Errettung, der Wiedergeburt. Aber dann kommen wieder Zeichen und Wunder im messianischen Reich. Und dann finde ich noch interessant, es wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen den drei Gruppen des Militärs, der Besatzung und der Gefangenen. Und ich habe mich ganz offen gefragt, also ich hoffe jetzt nicht, dass ich da spekuliere, aber warum auch mal nicht, ne? Muss man ja nicht so ernst nehmen, aber es wird doch, das liegt ja auf der Hand, es wird nichts darüber berichtet, was aus den Gefangenen wurde. Finde ich überlegenswert. Die waren ja offensichtlich auf dem Weg nach Rom, um dort in den Arenen zu sterben. Und auch als Paulus dann in Rom ankam, wird über diese Gefangene nichts gesagt, ob die jetzt noch da weggeschleppt wurden. Dürfen wir daraus schließen, dass es sich um Todgeweihte handelte, die zum Leben fanden? Aber es betraf natürlich nur die, die auf dem Schiff des Paulus waren. Des Herrn Jesus Christus, dessen Evangelium er ja repräsentiert und verkündigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht Spekulation, aber lassen Sie mich mal ein bisschen meine Gedanken, meine Träume, Fantasien ein bisschen da umherschweifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gefangenen aus dem Meer gerettet wurden, um schließlich dann doch in Rom den Löwen vorgeworfen zu werden. Vielleicht. Also wenn ich dann Gefangener gewesen wäre, ich hätte aber meine Beine in die Hand genommen. Das Schiff musste ja bald schon wieder auslaufen. Ich hätte mich da aber schön irgendwo versteckt. Aber ich weiß es nicht. Steht nicht da. Aber ich finde es interessant, im Blick auf die Prophetie, im Blick auf das kommende messianische Reich, die Gemeinde, das Gemeindeschiff ist ja voll Todgeweihter. Ehemals gebundener Sünder, die aber zum Glauben an das Evangelium kamen und alle gerettet werden. Und schließlich verkündigt dann, kommt er dann in Rom an, der Paulus, und was verkündigt er da? Die Hoffnung Israels. Vers 20. Offenbarung, Entschuldigung, Apostelgeschichte 28, Vers 20. Da verkündigt er die Hoffnung Israels. Für die ist er gefangen genommen. Das ist das Buch, ja. Wir haben, wie hieß es nochmal eben da? Genau. Ja, Plädoyer für Israel. Plädoyer für Israel. Paulus stammt dazu. Ich bin für die Hoffnung Israels gefangen genommen, sagt er. Und das ist ja dann im messianischen Reich auch. Da kommt ja diese Hoffnung Israels wieder ans Licht. Darum Schluss. Heute erkennen wir immer deutlicher, dass wir auf die Nacht zusteuern, auf einen Sturm, wann immer der auch ausbricht. Dass das Gemeindezeitalter seinem Ziel entgegensteuert und der Herr Jesus für seine Gemeinde bald wiederkommt. Jetzt werden Sie fragen, ja, Norbert, darüber hast du ja gar nichts gesagt, über die Entrückung. Du hast über die große Trübsal geredet, du hast über den Sturm geredet und wie Paulus da überall durch musste. Aber jetzt müssen wir einfach ein bisschen auch mitdenken. Wir müssen uns vor Augen halten, das Geheimnis der Entrückung wird in der Apostelgeschichte noch nicht verkündigt. Aber es gibt ja andere Briefe und die theologischen Lehrbriefe für die Gemeinde, die sagen uns, ja, da sagt uns Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5,5, dass die Gemeinde Jesu nicht zur Nacht bestimmt ist, sondern dass sie Kinder des Tages sind. Wir sind nicht von der Nacht. Also gehe ich davon aus, hoffe ich, dass die Gemeinde Jesu vor der großen Nacht von der Erde weggenommen wird. Ich richte mich jetzt an andere. Hast du den Anker schon ergriffen? Hast du dein Leben festgemacht an Jesus Christus? Ich darf dich einladen, komm aufs Schiff, worauf Paulus auch saß. Da ist Jesus der Steuermann, das ist sein Schiff. Komm aufs Schiff und vertraue Gott. Sag es ihm in diesen Zeiten, ich vertraue darauf, dass er alles Zugesagte auch erfüllen wird. Mit dieser Hoffnung, ihr Lieben, wie immer es auch kommt, 2022, wollen wir in und durch dieses Jahr gehen. Gott bewahre uns. Sei nicht verzagt, bald ein neuer Morgen tagt. Harre meine Seele, harre des Herrn, war, glaube ich, das erste Lied, ne, das wir gesungen haben. Genauso ist es. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Oder machst du das, Freddy? Machst du das oder mein? Liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, der Gesamtüberblick der Bibel zeigt uns genau, wo es hingeht. Es geht über kurz oder lang in den Sturm der letzten Zeit. Aber wenn wir festgemacht sind in deinem Sohn, wenn wir uns auf deinem Schiff befinden, wenn wir unseren Anker bei dir oben im Himmel festmachen und deinem Wort vertrauen, kommen wir auch zum Ziel. Herr, ich will das. Ehrlich, ich will das. Mich festmachen an deinen Sohn Jesus Christus. In allen eigenen Schwächen, Herr, bist du doch unser Herr. Mach das jedem Einzelnen groß, der jetzt hier ist oder hier war, zuschaut von irgendwo. Durch deinen Geist am Herzen. Hab Dank dafür. Amen.